Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann. Ich bin die Moderatorin des Chinalog Podcast. Heute im Interview habe ich Susanne Lüttke zu Gast. Sie hat über Lobbying in China geforscht mit dem Fokus auf energieeffizienten Gebäuden und wird uns heute aus ihrer Forschung und vor allem auch aus ihrem Buch berichten, das kürzlich erschienen ist. Susanne hat Politik, Wirtschaft und interkulturelle Business-Kommunikation mit China studiert und das an den Universitäten in Jena und auch Budapest. Danach hat sie als Trainee bei Bosch Siemens Haushaltsgeräte in Nanjing gearbeitet. Bevor sie ihren Doktor gestartet hat, war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Dr. Sebastian Heilmann tätig in einem Projekt zu Governance in China. Susanne hat bei Professor Dr. Doris Fischer promoviert im Bereich China Business and Economics und daher kennen wir uns auch, denn ich habe am gleichen Lehrstuhl promoviert und wie Susanne auch über Normung promoviert. Dass wir das allerdings beide gemacht haben, war dann doch eher Zufall und ich im Bereich Elektromobilität, Susanne eben im Bereich Lobbying und energieeffiziente Gebäude. Dementsprechend wird aber natürlich unser Gespräch auch sehr spannend, weil wir da durchaus verschiedene Perspektiven mit einbringen können. Aktuell arbeitet Susanne als Beraterin im Bereich Training und Forschung bei einem Patentunternehmen und ist dort tätig zu Projekten im Bereich der Patentanalyse als auch dem Patentmanagement. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview zu Lobbying in China. Herzlich willkommen, Susanne, im Podcast. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, Sabrina. Danke für die Einladung.
Ich starte ja meistens mit der gleichen Frage, und zwar, warum eigentlich China? Also wie bist du überhaupt zu dem Land gekommen und was hat dich daran fasziniert bzw. nicht mehr losgelassen?
Ja, danke für die Frage. In der Grundschule war ich so 7, 8 Jahre, da hatte ich eine sehr gute Freundin. Die war erst vor 2, 3 Jahren aus China nach Deutschland eingewandert und meine Freundin und Mitschülerin und sprach super gutes Deutsch. War sehr ehrgeizig und fleißig und das hatte mich damals sehr fasziniert.
Und fasziniert dich auch bis heute?
Ja, doch. Also es kommt natürlich auch manchmal auch auf bestimmte Kosten an, die damit einhergehen. Aber an sich ist ja, sage ich mal, Fleiß und Ehrgeiz jetzt nichts Schlechtes. Und dass dann doch einige oder eine Vielzahl von Chinesen so einen bestimmten Arbeitsethos hat und diesen Drive, sich hochzuarbeiten, das finde ich nach wie vor sehr faszinierend.
Du hast ja auch sehr intensiv zu dem Thema gearbeitet, zum Thema von deiner Doktorarbeit, und du hast über Lobbying in China promoviert. Wie kommt man denn auf so ein Thema?
Ja, darauf bin ich gekommen, als ich 2011 bei Bosch und Siemens Haushaltsgeräte in Nanjing gearbeitet habe. Und damals immer gefragt wurde, wie man halt mit der Regierung interagieren kann, weil ich in einem relativ ähnlichen Bereich auch meine Magisterarbeit geschrieben habe, allerdings zum Thema Schutz geistigen Eigentums. Ja, ich habe dann damals so noch doch recht naiv gedacht, na ja, kann man ja mal im Internet nachschauen, gibt's bestimmt irgendwie schon was dazu. Es gab aber tatsächlich gar nichts dazu, keine Studien, keine größeren Handreichungen, geschweige denn Leitfaden dafür. Ja, dann habe ich mich halt dort vor Ort in der ausländischen Business Community immer mal umgehört an den Wochenenden und festgestellt, oh, das ist eigentlich ein Thema, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Und das hat sich bis zum Schluss auch bis heute sozusagen auch bewahrheitet. Und immer noch viele Firmen vor Ort, vor allem ausländische Firmen, die danach Antworten suchen in dem Bereich und jetzt auch stark nachfragen nach dem Buch und einen genaueren Leitfaden auch zu erhalten und Tipps und Ratschläge.
Du hast ja jetzt nicht nur einfach über Lobbying im Allgemeinen promoviert, sondern du hast ja auch einen ganz speziellen Bereich rausgesucht, nämlich energieeffiziente Gebäude. Wie kommt man denn dann zu so einem Schwerpunkt noch weiter? Also wie war da so die Historie dahinter?
Ja, die Historie war so, dass ich wusste halt damals, dass ich gerne mir nicht nur Teilhabe anschauen möchte, also Teilhabe von Akteuren, sondern wirklich auch Einfluss. Und der Bereich energieeffizientes Bauen ist halt einer von verschiedenen als relevant eingestuften Industriesektoren in China, genau wie zum Beispiel Elektromobilität, wozu du ja zum Beispiel geforscht hattest. Und ich wollte mich nicht mit Elektromobilität beschäftigen. Ich hatte was Ähnliches zwar in einem anderen Fokus, aber ich hatte mich mit Elektromobilität schon vor meiner Promotion während meiner Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Sebastian Heimann an der Uni Trier beschäftigt und wollte mir dann einen anderen Industriesektor anschauen. Sollte aber auch wiederum einer sein, wo auch ausländische Firmen eine Rolle spielen. Ein innovativer Sektor, wo man sozusagen auch auf Produkte ausländischer Firmen angewiesen ist. Und es sollte halt in dem gröberen Bereich Innovationspolitik, chinesische Industriepolitik fallen. Und so bin ich eigentlich auf die Industrie energieeffizientes Bauen gekommen, weil es dort halt auch einfach viele Fördertöpfe gibt, weil da viel passiert. Genau, das war der Hintergrund.
Okay, wie relevant der Markt, das sieht man, glaube ich, auch in deinem Buch. Ich habe da eine Seite gerade auch offen, wo du schreibst, dass es der größte Markt für neue Gebäude ist mit ungefähr 2 Milliarden Quadratkilometer jedem Jahr, was da wohl dann neu gebaut wird. Also das ist schon Wahnsinn, was da so eine Industrie auch einnimmt an Raum.
Genau, richtig. Als ich in dem Bereich unterwegs war, wurde damals auch, glaube ich, der Vergleich gemacht, dass das ungefähr so viel ist, wie wenn man Shanghai sozusagen ganz Shanghai ständig neu baut. Also um sich einfach mal so eine Dimension vorzustellen. Ja, ist definitiv ein sehr großer Bereich.
Also Wahnsinn, ja. Und Normung hat dich an sich dann auch schon direkt fasziniert. Also ich kenne das so aus meinem eigenen Umfeld, als ich angefangen habe, zu Normung zu promovieren. Da haben die Leute sich meistens umgedreht, weil sie mit dem Thema nichts anfangen konnten und auch nichts damit zu tun haben wollten.
Ja, tatsächlich war das bei mir auch so ein bisschen ähnlich. Ich bin eigentlich eher zufällig auf Normung gekommen. Ich wollte mir ursprünglich Bauaufträge anschauen, wie man sozusagen an Bauaufträge kommt. Mhm. Und ich habe dann einfach festgestellt, als ich da die ersten Interviews zugeführt habe, dass halt das einfach zu sensibles, heikles Thema ist. Es oft halt auch mit viel Korruption und Bestechung einhergeht. Warum jetzt welcher Bauunternehmer den Bauauftrag für welchen Wolkenkratzer erhalten hat, oder warum manche Baumaterialien, Hersteller und Provider sozusagen dort dann die Zuschläge kriegen. Mhm. Und dadurch bin ich eigentlich eher zufällig umgeschwenkt sozusagen auf Normung und habe dann festgestellt, dass das ja als eher technisches Thema wahrgenommen wird, obwohl es ja eigentlich einen enormen politischen und wirtschaftlichen Aspekt hat, weil du ja einfach eine unheimliche Marktmacht etablieren kannst oder aufbauen kannst, wenn du eine bestimmte Norm setzt in einem bestimmten Bereich oder veränderst zu deinen Gunsten. Ja, und war dann auf einmal ganz fasziniert, weil ich mir dachte, ach, das ist ja, eigentlich wird es als technisches Thema wahrgenommen, ist aber eigentlich höchst relevant und bin dann sozusagen weggekommen von den in Anführungsstrichen kurzfristigen Lobbying-Interessen zu eher langfristigeren Themen, weil so eine Norm wird ja jetzt auch nicht über Nacht geschrieben und ist ja auch für einige Jahre dann gültig. Genau, und habe mich dann einfach auch verstärkt in dem Bereich halt dann umgeschaut und wollte auch sehen, ob ausländische Firmen, obwohl sie halt gerade im Bereich energieeffizientes Bauen einfach sehr viele Produkte liefern, aber ob sie dann zum Beispiel überhaupt im Bereich Normung aktiv sind.
Mhm. Okay, du hattest jetzt gerade vorhin auch gesagt, dass Bauaufträge dann doch zu sensibel war, aber ich würde jetzt mal vermuten, auch beim Thema Lobbying, vor allem in Kombination mit China, da klingen wahrscheinlich auch bei vielen eher sehr schnell die Alarmglocken. Ja. Wie ist es denn da zu so einem trotzdem ja sehr sensiblen Thema auch zu forschen? Also kamst du da gut voran und haben dich da alle mit offenen Armen empfangen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist schwierig, möchte da auch gar nicht zu viel vorweggreifen, weil man tatsächlich auch vieles im Buch selber nachlesen kann. Gerade im Kapitel 3, wo es halt um die Erlebnisse während der Feldforschung geht. Allerdings so ein paar Anekdoten. Auf jeden Fall würde ich gerne kurz einmal etwas erklären. Also ich habe ja bereits auch ganz am Anfang im Abstract schon einmal geschrieben, dass es tatsächlich erstmal so war, dass ich überhaupt kein einziges Interview hatte, als ich im Flugzeug saß, bevor ich mit meiner ersten Feldforschungsreise angefangen habe, 2013. Also es war überhaupt schon mal gar nicht möglich, irgendwie vorher per E-Mail oder telefonisch Leute zu bewegen, sich mit mir über dieses Thema zu unterhalten. Dann war es halt so, dass ich tatsächlich, hatte mal ein Interviewpartner gesagt, dass wenn ich dieses Thema untersuche, dann werde ich halt niemals mehr ohne Angst in dem chinesischen Haus schlafen. Weil einfach, okay. Er so meinte, ja, das wäre ja die Büchse der Pandora, weil dann wüsste ich, wie die Wände gebaut sind, was zum Thema Bausicherheit alles nicht gemacht wurde, wie der Brandschutz ist. Und also das waren ganz interessante Anekdoten. Dann hatte ich auch einmal zum Beispiel das Erlebnis, würde ich später vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, aber dass einfach ich auch praktisch kontrolliert wurde. Also dass es ein paar Interviewpartner gab, speziell in der letzten Fallstudie, die ich mir anschaue, im Zusammenhang mit dem Papier 65, die dann einfach versucht haben, mir bestimmte Aussagen sozusagen schmackhaft zu machen, damit ich eine bestimmte Wahrheit glaube. Und das war dann natürlich sehr schwer, dann am Anfang auch zu eruieren, wer sagt mir jetzt eigentlich was. Und warum legt man die Karten nicht ganz auf den Tisch? Also in dem Kapitel 8 geht es ja um Feuerschutz und den Außenwanddämmungsstandard, genau, External Wall Insulation Standard. Und dort war das halt zum Beispiel ganz besonders brisant. Auf jeden Fall dieses einen als Forscher auch zu versuchen, in die Irre zu führen, habe ich durchaus auch öfters erlebt. Ich habe dann oft einfach auch gar nicht bewusst das Wort Lobbying in den Mund genommen. Hier gibt es ja im Chinesischen auch verschiedene Wörter, die man da verwenden könnte. Das habe ich aber eigentlich immer vermieden. Ich habe immer versucht, auf eine technische Ebene zu ziehen und dann zu sagen, ja, ich möchte gerne über Aktivitäten in der Norm zum Außenwandstandard mit Ihnen reden oder zum Passivhausstandard in China etc.
Hast du da vielleicht irgendein Erlebnis oder so von deiner Forschung, das besonders schräg war, also gerade mit Interviewpartnern, wo du dann gedacht hast, okay, jetzt wirst du gerade definitiv kontrolliert oder auch einfach was sehr komisch dir vorkam? Also gab es da irgendwas, was du vielleicht nennen könntest?
Ja, ich kann das auch jetzt schon vorgreifen. Ich wollte es eigentlich erst später sagen, aber tatsächlich ist es zum Beispiel passiert, das fand ich doch besonders brisant, in der letzten Fallstudie zum Thema Feuerschutz und Außenwandstandard habe ich erst gedacht, ich habe so einen chinesischen Freund und Türöffner, der mir sozusagen das Netzwerk eröffnet, in dem ich dann forschen kann, bis ich dann am Ende herausgefunden habe, dass derjenige selber sehr stark involviert war in den Standard und in alle möglichen damit zusammenhängenden Aktivitäten. Und mich halt hat versucht, in die Irre zu führen. Also er hatte mir dann zum Beispiel ganz konkret angeboten, was ich natürlich damals sofort angenommen habe, in seinem Zweithaus oder in seiner Zweitwohnung zu wohnen, wo sonst keiner gewohnt hat. Und ich bin dann einmal abends nach einem Interview dann dorthin zurückgekommen und habe dann halt gesehen, wie meine Unterlagen auf dem Schreibtisch alle durcheinander waren.
Oh, okay.
Also das war schon ein bisschen spooky. Und und das war schon durchaus interessant. Also tatsächlich hatte sich dann auch rausgestellt, dass der halt ein zentraler Akteur war im Rahmen dieser einen Fallstudie und der verschiedenen informellen Gruppen, die sich darum gebildet haben. Und die natürlich so eine bestimmte Deutungshoheit sicherstellen wollten.
Okay.
Ja.
Also quasi Lobbying auch direkt am eigenen Leib erfahren.
Ja, genau. Also es gibt noch so ein, zwei andere brisante Anekdoten. Es gibt da auch eine spezielle Taxifahrt, die ich nicht so gute Erinnerungen hatte. Was ich an sich halt einfach festgestellt habe, ist, die Forschung war halt an vielen Stellen eher wie eine Art investigativer Journalismus. Ja, also ich habe mich da mal berufen auf einen anderen Wissenschaftler, der hatte das Guerilla-Interview-Style genannt, ja, dass du halt sozusagen vor den Ministerien wartest, ja, bis die Leute rauskommen und du dann ansprichst und dann improvisierst und versuchst halt Termine zu kriegen, die in Gespräche zu verwickeln und sei es halt nur 5 Minuten auf dem Weg zum Mittagessen. Also man muss da dann schon so ein bisschen sich auch festbeißen und dranbleiben und darf da sich auch nicht sozusagen scheuen davor, weil du weißt es ja auch, wie das ist in chinesischen Medien. Vieles ist nicht wirklich offengelegt, man kennt nicht die Zuständigkeiten, man kennt nicht die Leute, dann reden die Leute nicht mit einem. Ich habe dann auch festgestellt, dass die unteren Ebenen, ich habe das im Buch die Staffer genannt, also die sozusagen also auf Referentenebene arbeiten, inhaltlich sehr, sehr viel wissen und durchaus offener sind für Gespräche mit ausländischen Forschern als jetzt zum Beispiel deren Vorgesetzte, ja, die da natürlich auch sehr, sehr vorsichtig sind in der Kommunikation.
Ja.
Ja, genau.
Kann ich bestätigen, ja.
Ja, und deswegen ist es auch mir so wichtig, dass ich das Buch halt auch all den Interviewpartnern am Ende auch gewidmet habe und da auch starke Anonymisierung vorgenommen habe, weil ich hätte sonst halt das alles gar nicht schreiben können. Also ohne die Interviewpartner, die mir entweder Kontakte gegeben haben und Türen geöffnet oder Informationen gegeben haben, also eigentlich am Ende wie so ein Puzzlestück, was sich nach und nach dann zusammenfügt, würde dieses Buch halt nicht existieren. Und deswegen erklärt das auch die relativ starke Breite der Interviews mit über 250, was jetzt ja ungewöhnlich ist für eine qualitative Forschung, aber da waren einfach ganz viele Türöffner und Kontaktgeber dabei. Und die eigentlichen, sage ich mal, tiefen Interviews, die waren dann nachher im zweistelligen Bereich.
Okay. Du hast daraus ja auch 4 Fallstudien kreiert. Die kann man auch in dem Buch nachlesen, aber vielleicht kannst du da mal in eine so ein bisschen Einblick geben, worum es da geht. Beziehungsweise vermute ich auch, dass du da einen Favoriten hast. Ich glaube nämlich, ich habe einen.
Ja, also mir war es halt wichtig, dass das Buch am Ende auch so eine Art praktischen Leitfaden für die praktizierende Wirtschaft in China sozusagen so eine Handreichung darstellt. Und ich finde, dafür sind die Fallstudien sehr gut geeignet, weil die halt in vielen Bereichen zwar einerseits Gemeinsamkeiten haben, aber auch sehr interessante Unterschiede, weil es auch wiederum einmal darum geht, zum Beispiel einen Standard oder eine Norm komplett neu zu schreiben beziehungsweise eine bestehende zu ändern. Es sind auch verschiedene Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Und am Ende hat sich halt bei allen 4 Fallstudien, trotz aller Unterschiede, sich halt fünf bestimmte Bestimmungsfaktoren rauskristallisiert, um Lobbying-Einfluss halt genauer zu ermitteln beziehungsweise zu generieren. Und auf jeden Fall finde ich persönlich, dass ich die letzte Fallstudie am interessantesten fand.
Das hatte ich jetzt fast vermutet.
Ja, weil die war tatsächlich auch eine, die hat mir erstens geholfen, überhaupt das Forschungsmodell zu bauen. Ich nenne das ja in dem Buch das Phasenmodell, wie man sozusagen Lobbying-Einfluss generieren könnte. Es ist wie so eine Art Kochrezept sozusagen. Welche Ziele man ansprechen sollte in Ministerien, welche Strategien man dabei verwenden sollte und welche Ressourcen man dafür nutzen sollte. Und da war halt dieses Thema Feuerschutz, also Brandschutz im Zusammenhang mit Außenwanddämmung, also und damit in dem Zusammenhang das berühmt-berüchtigte Papier 65, das sozusagen über Nacht auf einmal bestimmte Baumaterialien verboten hat, die dann verantwortlich gemacht wurden für verschiedene Brände in Hochhäusern, die es in China gab. Fall meine, bis heute meine Favoritenstudie. Was ich halt besonders interessant an der Studie finde, ist, wie groß der Druck da einfach war, so auf die Wirtschaft auch im Kollektiv zu agieren. Also währenddessen in anderen Fallstudien oft das kollektive Handeln gescheitert ist und dadurch sozusagen der Gruppenzwang war nicht stark genug. Und alleine konnten die Firmen oft nicht ihre Themen platzieren in den Normungsbereich. In der Fallstudie allerdings sind sie sozusagen sehr geschlossen vorgegangen und haben halt enormen Druck dann auch aufbauen können. Und das fand ich halt besonders interessant.
Also da kann man natürlich auch mal direkt empfehlen, in dieses Buch reinzuschauen, weil es sich tatsächlich so ein bisschen liest wie ein Krimi. Also ich fand jetzt gerade auch dieser vierte Fall ist einfach wahnsinnig spannend, wenn man dann mal so sieht, was das für ein Netzwerk auch ist und was da in so einem Prozess dann alles passiert. Also sehr zu empfehlen. aber mal so ganz zur Praxis. Wie funktioniert jetzt eigentlich Lobbying in China?
Ich möchte da auch gar nicht zu viel vorgreifen. Also tatsächlich wird ja oft immer so davon ausgegangen, dass das alles irgendwie nur über Netzwerk läuft, dass man einfach nur in den Parteikanälen gut verankert sein muss. Was ich eigentlich interessant finde, ist, also dass es in meiner Forschung eigentlich eher rausgekommen ist, dass Guangxi und alle möglichen Praktiken der Netzwerk- und Kontaktpflege eigentlich immer eher so nur den Rahmen bieten oder so eine Art Türöffner darstellen, aber nie wirklich direkten Einfluss haben, wenn es um das Thema Lobbying-Erfolg geht. Und meine Forschung hatte daher nämlich ergeben, dass es ganz andere entscheidende Faktoren gibt, die praktisch wie so ein Uhrwerk ineinander greifen. Also wenn die alleine dastehen, dann reichen sie auch nicht. Also wenn ich sozusagen das richtige Lobbying-Ziel identifiziert habe in einem Ministerium, also wirklich sozusagen den einen, der die entscheidende Macht hat oder die eine Person, die den entscheidenden Ausschlag gibt bei einer neuen Norm, dann muss man auch darauf achten, wie man sozusagen an diese Person herantritt, also wie man mit ihr kommuniziert. Und im Bereich der Lobbying-Kommunikation gibt es dann wiederum zwei Faktoren, die wichtig sind. Das sind einmal die Strategien, die man wählt, und einmal die Ressourcen, die man selber zur Verfügung dafür hat. Und bei den Strategien hat sich halt herausgestellt, dass das Geben von sozusagen Expertenrat, sozusagen ganz technisches Wissen für eine bestimmte Norm, am besten noch von jemandem, der in irgendeiner Art und Weise einen akademischen Hintergrund hat und lange in diesem Normungsbereich arbeitet und da aktiv ist, vielleicht auch schon Vorzeigeprojekte gemanagt hat, wie zum Beispiel ein größeres Immobilienprojekt auf die Beine gestellt, wo auf einmal alles sozusagen Zero Energy Buildings herauskommen. Und das sozusagen über solche Experten, die dann entweder in Firmen sitzen oder in akademischen Einrichtungen Professoren sind oder in Thinktanks sitzen, sozusagen technische Informationen zu geben und das zu erklären. Und dann gibt es halt, also das sind so diese Strategien, also Expert Advice Strategien, das ist im Buch selber benannt. Und dann gibt es halt bestimmte Ressourcen dafür, die halt wiederum mit dem eigenen Fachwissen natürlich zusammenhängen. Und das ist eigentlich die Krux an dem Thema, weil ich festgestellt habe, und das Problem ist, beides in einer Person zu vereinen. Also jemanden zu finden, der sowohl sich im Bereich Regierungsbeziehungen auskennt und Kontaktpflege und weiß, wer die Entscheider sind, als auch technisches, vertieftes Normungswissen hat in einem bestimmten Bereich. Und diese zwei Sachen sozusagen in einer Person zu vereinen und zu finden, ist halt sehr, sehr schwer.
Klingt kompliziert. Also ich glaube, da findet man nicht viele Leute, die da wirklich in beiden Erfahrungen haben. Das kann ich mir gut vorstellen.
Entsprechend tief halt auch in den Normungsgruppen halt unterwegs sind. Also das fand ich auch extrem spannend, dass es zumindest in der Zeit, in der ich das erforscht habe, 2013 bis 2015 speziell, viele größere Firmen, die in dem Bereich energieeffizientes Bauen aktiv und auch erfolgreich sind, nehmen diese Normungsgruppen durchaus ernst, haben aber aus vielen verschiedenen Gründen entweder wenig Mitsprache, weil sie zum Beispiel ausländische Firmen sind und vielleicht nur so eine Art Beisitzerfunktion besitzen. Aber viele andere Firmen, für die das auch relevant wäre, also gerade kleinere Firmen, die kennen, wissen teilweise nicht mal, dass es diese Normungsausschüsse gibt.
Ja.
Diese Aktivitäten auch nicht beiwohnen. Genau, und dann wird das halt immer als so ein technisches Thema abgetan, wie du das ja auch festgestellt hast,
ja,
in deiner eigenen Forschung zum Thema Elektromobilität und Normung.
Hast du da bei dir einen Unterschied zwischen Privatunternehmen in China und Staatsunternehmen feststellen können? Also, dass da die einen aktiver sind als die anderen?
Nicht wirklich, muss ich sagen. Also, der Unterschied, das ist ja immer so dieses. Meinst du das speziell im Bereich Lobbying oder speziell im Bereich Normung oder in dem Kombination?
In der Kombination.
Also im Bereich, also in der Kombination gab es gar nicht viele Staatsunternehmen, die wirklich erfolgreich im Bereich energieeffizientes Bauen sind.
Mhm.
Das Einzige, was mir einfallen würde, wären diverse Industrieverbände, die halt sehr nah am Staat sind. Zum Beispiel in der letzten Fallstudie im Kapitel 8 gibt es ja zum Beispiel den sehr, sehr mächtigen chinesischen Polyurethanverband. Die sind natürlich durchaus sehr aktiv in dem Bereich.
Ja, okay.
Die sind aber wiederum, haben die auch Mitglieder aus viele chinesische Mitglieder, aber mittlerweile auch ausländische Mitglieder, für die sie sehr offen sind. Genau, aber die haben selber eher einen staatlichen Hintergrund, ja.
Okay. Beim Lesen bin ich auch auf den Begriff Old Boy Cliques gestoßen. Was meinst du denn damit und welche Relevanz haben die auch für Lobbying in China?
Ja, das fand ich besonders spannend auch. Also damit meine ich informelle kleine Gruppen von eigentlich immer chinesischen Männern. Also ich habe da nie einen ausländischen Mann identifiziert in den vier Fallstudien.
Und offenbar auch keine Frau.
Auch keine Frau, genau. Es gab tatsächlich in der ein oder anderen Fallstudien auch mal eine Frau, gerade im Passivhausbereich, der einiges an Macht und Einfluss nachgesagt wurde. Aber es war nie so, dass es so, dass das waren immer so Randspielplätze oder andere Schauplätze, Nebenschauplätze. Diese jeweiligen Personen waren jetzt nie Teil dieser informellen Oldboy-Cliques.
Also unter Oldboy-Cliques muss man sich vorstellen, da ist quasi ein Zirkel an älteren Herren, die sich da regelmäßig zusammensetzen und abstimmen, was sie genau eigentlich durchdrücken wollen, oder?
Ja, also ja und nein. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus strategischem Vorgehen und teilweise auch sehr reaktiv und auch aktivistisch in manchen Bereichen. Also das hat sich herausgestellt, dass das meistens Rentner sind. Und in China ist ja das Renteneintrittsalter wesentlich früher als in Deutschland.
Mhm.
Die haben früher meistens in den jeweiligen Ministerien oder in ausländischen oder für ausländische Organisationen gearbeitet oder für chinesische oder ausländische Thinktanks. Und die haben in irgendeiner Art und Weise ganz viel Wissen angehäuft, sozusagen über ihr vorheriges Leben, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel im Bereich Passivhausstandard oder im Bereich Außenwanddämmungsstandard. Oder die sind Experten für Brandschutz und die haben sozusagen dann irgendwann sind die halt Rentner und arbeiten natürlich trotzdem gerne weiter in diesen Bereichen. Also so teils ehrenamtlich, teils aber auch schon, um damit auch Geld zu verdienen. Oder aus Prestigegründen, weil sie einfach, also das muss man sich dann so vorstellen, wenn man diese Personen trifft, dann erzählen die einen sozusagen erstmal, wie viele Normen sie schon geschrieben haben.
Okay.
Liste und dann sagen
die Briefmarkensammlung.
Ja, genau, so eine Liste und sagen so, ja, hier, die Norm habe ich geschrieben, die Norm und die Norm und die Norm. Und also das ist schon aus so einem Prestigegrund. Es ist auch ein bisschen eine Zuverdienstquelle, habe ich bei einigen festgestellt. Genau, und die haben sozusagen aus ganz vielen verschiedenen Gründen Interessen daran, irgendwie in dem Bereich Normung auch mit dem Renteneintrittsalter weiterzuarbeiten. Die werden teilweise auch, das fand ich auch extrem clever, von den ein oder anderen Firmen auch sozusagen offiziell oder inoffiziell quasi beauftragt, um sozusagen in den Bereichen, die auch für die Firmen relevant sind, ja, zum Beispiel welche Baumaterialien sind besonders Brandschutz geeignet, wenn es um den Standard geht, sozusagen, ja, man muss schon sagen, halt Lobbying zu betreiben, ohne dass das so bewusst ausgesprochen wird. Und das fand ich besonders interessant. In einer Fallstudie war es tatsächlich so, dass ein Entscheider eigentlich eine bestimmte Firma gar nicht mochte, einfach aus verschiedenen Gründen. Die war einfach nicht wohlgesonnen bei dem Entscheider. Aber die Firma hat dann sozusagen über ihren sozusagen Normungsexperten, der auch ein Rentner war und Teil einer solchen Oldboy-Clique, trotzdem die eigenen Interessen reingeschrieben, ohne dass es der Entscheider jemals mitgekriegt hat. Weil offiziell von diesem einen alten Mann und nicht von der Firma.
Ja. Okay, also so quasi Experten im Rentenalter, die man auch vorschickt, um eigene Interessen durchzusetzen.
Genau.
Vermutlich sind die dann eben auch sehr, sehr gut vernetzt, also kriegen auch den Zugang zu den Entscheidern. Da ist dann wahrscheinlich aber dann Guanxi halt doch wieder ein Thema, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das würde auch nie sagen, dass es nicht wichtig ist. Ich habe nur immer festgestellt, dass es halt aber auch nicht reicht. Also man es ist halt, wie gesagt, so ein Türöffner. Aber wenn es halt um hochkomplexe technische Themen geht, hilft es einem halt nicht, die Tür zu öffnen und dann nicht zu wissen, wie die Tür funktioniert. Ja. Dann braucht man halt auf jeden Fall auch noch das technische Spezialwissen für diese spezielle Norm. Oder für dieses spezielle Material und warum es brennbar ist oder nicht brennbar ist oder was zum Beispiel ein U-Wert ist bei einem Fenster, bei einem Passivhaus. Ja, da gibt es halt ganz viele technische Detailfragen, die man genauso wissen muss. Ich würde es auch gar nicht immer nur negativ sehen. Also das ist auch ja durchaus in vielerlei Hinsicht, also Lobbying hat ja oft auch in Deutschland auch oft so ein negativen Beigeschmack. Es ist schon tatsächlich in vielen Bereichen auch so, auch in den Fallstudien, dass ich schon das Gefühl hatte, dass die Norm durchaus bereichert wurde durch dieses Expertenwissen, was mitgeteilt wurde. Was ich negativ sehen würde wiederum, ist die teilweise vorhandene Unkenntnis seitens des chinesischen Staates. Und die Intransparenz, sozusagen, wer denn eigentlich wirklich mitwirkt in den entscheidenden Gremien und in den Aktivitäten und welche Normungsausschüsse jetzt wirklich sozusagen relevant sind. Ich habe zum Beispiel oft festgestellt, dass selten so Protokolle oder sowas verfasst wurden, wo man dann wirklich sehen konnte, wer hat denn alles teilgenommen an dem Treffen. Und dass es oft einfach auch informelle Treffen gab, die gar nicht irgendwo offiziell aufgetaucht sind.
Der ganze Graubereich sozusagen.
Genau, richtig. Aber durchaus auch hat auch positive Effekte. Also weil einfach das sagen auch die Leute, die ich im Bauministerium interviewt habe, haben mir auch sehr viel mitgeteilt, dass sie halt selber weder die Ressourcen haben, noch oft das technische Wissen, um halt die Norm ganz alleine zu schreiben. Also von daher muss man das halt schon auch ausgewogen sehen und nicht alles ist schlecht, aber auch nicht alles ist gut.
Ist da momentan viel Bewegung, also viel in Änderung? Weil ich hatte in meinem Bereich jetzt, also bei der E-Mobilität, festgestellt, dass die versuchen, den Staat aus den Normen schon nach und nach rauszukriegen. Also weil das ja immer sehr staatlich fokussiert war, diese ganze Normungsgebung und die einzelnen Prozesse. Aber dann eben festgestellt haben, ja, oft fehlt da das Know-how und haben das dann eben übertragen an Organisationen, die das für sie gemacht haben, beziehungsweise ja, einfach versucht haben, das stärker für die Privatwirtschaft auch zu öffnen und da die Interessenten auch reinzukriegen. Mhm. Ist das in deinem Bereich auch so, dass man das feststellt oder noch nicht so, weil Bauen immer so ein...
Ja, doch, teilweise hatte man das auch gesehen. Es gibt ja verschiedene Arten von Normen. Also es gibt ja zum Beispiel eine nationale Norm, dann gibt es eine regionale Norm oder dann gibt es zum Beispiel nur einen Unternehmensstandard.
Ja.
Und es gibt noch eine weitere Kategorie. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass es so eine Tendenz dahin gab, Unternehmens- oder Industriestandards zu setzen, weil man da den Staat nicht direkt drinne braucht. Und das dann wiederum später auf der regionalen Ebene oder auf der nationalen Ebene höher zu heben. Also sozusagen im Bereich Passivhaus war das zum Beispiel so. Da hat man angefangen, erstmal einen Industriestandard zu setzen für ein Passivhaus. Und hat dann später versucht, erstmal über regionalen Rollout in bestimmten chinesischen Provinzen, wo Passivhäuser halt stärker vorkommen, weil man die aus klimatischen Gründen eher braucht, erstmal regionale Standards darauf aufbauen zu gießen und dann später auch einen nationalen Standard darauf zu bauen.
Okay. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dein Thema noch weiter zu verfolgen, woran würdest du denn dann noch arbeiten wollen?
Ja, also erstens fände ich es total spannend, weil es ja trotz der hohen Anzahl von Interviewpartnern immer noch eine qualitative Studie ist, das Thema mal quantitativ zu beleuchten. Das wäre natürlich im Fall von China, wie du weißt, wahrscheinlich extrem schwer, weil man wahrscheinlich den statistischen Daten halt schlecht trauen könnte. Aber dann könnte man halt auch zumindest aus der Wissenschaftsperspektive ein bisschen eine Art von Robustheit in das Forschungsmodell bringen. Mhm. Man könnte sich auch auf ähnliche andere Industrien nochmal fokussieren. Also man könnte zum Beispiel auch sagen, wir vergleichen das zum Beispiel auch nochmal im Fall von Elektromobilität, was du dir ja jetzt angeschaut hast. Mhm. Und schaut, was ist ähnlich und was ist unterschiedlich im Bereich Normungsaktivitäten, im Bereich Elektromobilität und energieeffizientes Bauen.
Ja, würde ich sehr spannend finden.
Ja, da können wir ja vielleicht, wenn du Lust hast, auch nochmal drüber sprechen im Laufe des Jahres.
Sollten wir tun, ja.
Und was ich auch extrem spannend finde, ist schon auch der Einfluss ausländischer Standardisierungsakteure. Beziehungsweise, also zum Beispiel die DIN, also die Deutsche Industrienorm, wie sie sich halt einfach involviert in das Thema und was in dem Bereich sozusagen an Zusammenarbeit entsteht, aber auch an welchen Stellen China einfach vielleicht gar keine ausländische Unterstützung mehr braucht, ja, und sie einfach selber schon die jeweiligen Akteure und Einrichtungen aufgebaut haben, um in dem Bereich weiterzukommen. Was ich am allerspannendsten fände, tatsächlich, sind sozusagen der sozioökonomische Hintergrund, ja, von den Lobbying-Akteuren. Also zum Beispiel die Frage des Geschlechts, ja. Also macht es einen Unterschied, ob ich ein weiblicher Lobbyist bin in einem bestimmten Bereich oder ein männlicher Lobbyist. Und wer ist einflussreicher von beiden, ja?
Okay. Also klingt, als könnte man da noch eine ganze Menge dazu forschen. Insofern entweder einer von uns macht es oder die nächste Generation an Forschern. Vielen Dank schon mal soweit. Ich habe zum Abschluss noch drei Schlusssätze für dich und ich würde jeweils den Anfang des Satzes vorlesen und du würdest dann bitte ergänzen. Mhm. Der erste Satz ist, Lobbying ist für mich.
Im Allgemeinen ein notwendiges, nicht ganz so negatives Thema wie immer angenommen.
Okay, der zweite Satz ist ein bisschen länger. Wenn ich Unternehmen einen Geheimtipp zu ihrer Lobbying-Strategie in China geben müsste, dann lautet dieser?
Dass sie sich gerne bei mir melden können.
Okay, sehr gut. Und der dritte Satz ist noch, Lobbying kann man auch im privaten Umfeld gut nutzen, wenn man?
Wenn man es weder über noch unterschätzt.
Okay. Gut, vielen Dank, Susan, für das sehr aufschlussreiche und spannende Gespräch. Dadurch, dass ich ja auch mich mit Normung beschäftigt habe, ist es natürlich immer super spannend zu sehen, was auch in den anderen Bereichen passiert. Insofern hoffe ich, dass wir uns auch noch weiterhin über den Weg laufen mit unseren Themen und genau uns dann mal in Zukunft drüber unterhalten, wie wir das vielleicht auch zusammenbringen können.
Ja, super, das fände ich auch ganz toll. Danke dir sehr für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne. Das war das Interview mit Susan Lüttke zum Thema Lobbying in China. Wer Interesse an ihrem Buch gefunden hat, findet dazu auch einen Link in den Shownotes. Ansonsten, wie immer, verlinkt euch gern mit mir oder auch mit Susan über LinkedIn. Ihr findet auch dazu die Links in den Shownotes. Ich freue mich auf das nächste Interview. Ihr hört dann wieder von mir. Bye bye und zaijian.